Ispettore Canova quert den Styx von Wolfgang Salomon. Pronto. Carlo Canova presst entnervt Daumen und Zeigefinger auf seine Augenlider. Breitbeinig steht er auf einer in der Anlegestation Santa Sofia verteuten Traghetto-Gondola. Das Boot schaukelt in den Wellen der vorbeiziehenden Vaporetti, die sich hupend zwischen den Lastenbooten ihren Weg über den Canal Grande in Richtung San Marco erkämpfen. Er starrt auf das verzerrte Gesicht der Toten, die auf dem Boden des Bootes zwischen seinen Beinen liegt, während er der Stimme seines Vorgesetzten, Kommissario Oreste Messina, aus seinem Telefonino lauscht. Ein blutig-rosa Schaumstreifen läuft aus dem stark geschminkten Mund und vermischt sich mit der üppigen, orange-rot gefärbten Haarpracht, die das Haupt umkränzt. Die Augen sind verdreht. Zur Haarfarbe passend, mit Strasssteinen verzierte Schellackfingernägel haben sich in die Handballen gegraben, aus denen ebenfalls Blut läuft. Der plötzliche Tod dürfte sehr schmerzhaft gewesen sein. Grünlich schimmerndes Erbrochenes läuft im Rhythmus mit den Wellen quer über den schwarz lackierten Bootsboden. Ein dünner Schweißfilm klebt auf der Stirn des Ispettore. Der Kragen des steifen Uniformhemdes kratzt am Hals. Er fühlt sich an diesem schwülen Augusttag, an dem kein Lüftchen über dem Canal Grande zu spüren ist, als ob ein Kübel lauwarmes Lagunenwasser über ihn ausgegossen worden wäre. Der mit Rasierwasser vermischte Schweiß, der von seiner Wange tropft, verschmiert das Display seines Telefoninos, welches er zwischen Wange und Schulter eingeklemmt hat. »Wo bist du, Carlo?« Die Verbindung ist sehr schlecht, obwohl die Questura nur ein paar Bootsminuten entfernt ist. »An der Traghetto-Station Santa Sofia. Du wirst es nicht glauben, Signora Volpe liegt tot vor mir im Traghetto.« Mit beiden Händen scheucht Canova einen neugierigen Gondoliere weg, in dessen kunstvoll verzierter Barke eine asiatische Großfamilie gerade dabei ist, das Geschehen für die Nachwelt mit ihren Handys und Tablets festzuhalten. »Verpiss dich, Claudio! Ich habe hier eine verseuchte Leiche!« brüllt Canova den Gondoliere an, der ebenfalls bereits sein Telefonino gezückt hat. »Oder willst du samt deinen Gästen für 14 Tage in Quarantäne?« Das wirkt. Der breitschultrige Claudio, eine Klatschbase vor dem Herrn, den er schon seit frühester Jugend kennt, steckt sein Telefonino ein und macht, dass er mit seiner Gondola fortkommt. Die Fahrgäste verrenken sich im Vorbeifahren die Hälse, um einen kurzen Blick auf die Tote werfen zu können. Canova wirft ihnen einen vernichtenden Blick zu. Ab jetzt sind die Buschtrommeln der Serenissima in Gang gesetzt und binnen einer Stunde wissen alle Bewohner der stetig schrumpfenden venezianischen Gemeinde vom Tod von Signora Alessandra Volpe Bescheid. Ihres Zeichens Venedigs wichtigste und bissigste Lokalkritikerin und nach Einstellung ihrer Kolumne in der Nuova seit neuestem auch angehende Top-Gastronomin in Venedig, die seit einigen Wochen mit kryptischen Ankündigungen auf ihren Social-Media-Kanälen für ihr in Kürze eröffnendes Lokal auf Mazzorbo wirbt. »Du hast mir gerade das Trommelfell gesprengt, Carlo.« Kommissario Oreste Messinas Stimme ist wieder zu vernehmen. Tut mir leid, bei mir ist gerade die Hölle los. Kann ich dich zurückrufen? Ich habe gerade die Meldung von zwei weiteren Toten hinter Rialto reinbekommen. Da musst du jemand anderen schicken. Ich warte auf das Eintreffen der Kollegen und der Spusi. Ich kann hier nicht weg. Drei Tote binnen einer Stunde. Heute scheint Venedig das reinste Tollhaus zu sein. Inzwischen hat sich eine Menschentraube um die Traghetto-Station gebildet. Die Hälfte der Umstehenden filmt bereits die Tote im Boot und den über ihr stehenden Ispettore, der kurz davor ist, seine Nerven wegzuschmeißen. Es handelt sich um Tanja und Ricardo. Canova schluckt und kalter Schweiß bricht ihm aus, die Stimmbänder versagen. Statt einer Entgegnung dringt nur ein heiseres Krächzen aus seiner Kehle. »Bist du noch da?«, fragt sein Vorgesetzter und Mentor. »Bin auf dem Weg«, presst Canova hervor. Er drückt den Kommissario weg und herrscht die beiden Traghetto-Gondolieri an, ihn auf das andere Ufer zu bringen. Entgeistert starren die beiden Männer den Ispettore an. Doch der Blick Canovas wirkt jede auf der Zunge liegende Entgegnung ab. Die Gondola mit der Toten und dem Ispettore bahnt sich den Weg auf den gegenüberliegenden Rialto-Markt. Canova ist wie gelähmt. Er kann keinen klaren Gedanken fassen. Tanja, Riccardo, was zum Teufel war nur passiert? Er hatte sich bei den beiden, die seit 50 Jahren ihr weit über die Stadtgrenzen hinaus beliebtes Baccaro al Barco im Herzen des Rialto-Viertels betrieben, seine ersten Spuren als hoffnungsvoller Stern am venezianischen Küchenhimmel verdient, bevor er dem Herd den Rücken zuwandte und zu den Uniformierten wechselte. Die beiden Männer in ihren gestreiften Polohemden rudern schweigend und Ispettore Carlo Canova blickt abwechselnd auf die zu seinen Füßen liegende Leiche und auf den dichten Bootsverkehr. Das Erbrochene der Toten hatte seine Schuhe erreicht. Er kann aber nicht zurückweichen, da er sonst die schlanke Gondel zum Kentern bringen würde. Breitbeinig steht er im Boot, ein schwitzendes, uniformiertes Abbild des Fährmann Charon, der die Toten gegen den obligatorischen Obolus über den Fluss Styx in den Hades geleitet. Der Ispettore gibt knappe Anweisungen an die beiden Ruderer, bevor sie das gegenüberliegende Ufer direkt am Rialto-Markt erreichen, wo schon eine ungeduldige Menschenmenge auf die Ankunft des Traghettos wartet. Rudert wieder in die Mitte des Kanals hinaus und ruft bei Kommissario Messina an, der soll euch weitere Anweisungen geben. Ohne eine Antwort abzuwarten, springt Carlo Canova vom Boot und rempelt sich durch die Menschenschlange, einem Mix aus mit Markteinkäufen vollgepackten Venezianern und Touristen, die diese billige Überfuhrmöglichkeit als Alternative für eine exorbitant teure Gondola-Rundfahrt nutzen. Ohne sich noch einmal umzudrehen, pflügt der Ispettore durch die Menge. Ignoriert die venezianischen, englischen, französischen und deutschen Obszönitäten, die ihm nachgerufen werden, und verschwindet im Gassengewirr hinter der Pescheria in die schmale Calle del Pozzetto, wo vor den verschlossenen Türen des Albarco bereits eine französische Reisegruppe mit ratlosen Gesichtern auf die längst überfällige Öffnung der Osteria wartet. Der Schweiß, der ihm mittlerweile in Bächen über den Rücken läuft, ist kalt und sein eigener Geruch vermischt sich mit den Aromen des nahen Fischmarktes. Ungeduldig schiebt sich Canova durch die Touristengruppe, die sein Permesso mangels Sprachbarriere ignoriert, und erst als er Polizia, fate largo brüllt, wird ihm widerwillig Platz gemacht. Tanja, die thailändische Reinigungsfrau, Küchenhilfe und unersetzbares Mädchen für alles, die gleichzeitig mit Canova im Albarco begonnen hatte und sogar Tanja manchmal am Herd vertreten durfte, öffnet ihm mit verweinten Augen. Sobald er eingetreten ist, schließt sie die Tür, die Fragen der vor dem Eingang wartenden Reisegruppe ignorierend. Sie zeigt wortlos in Richtung Küche. Und Carlo Canova hastet nach hinten in die winzige, kleine, fensterlose Cucina, wo er an der Seite von Tanja, die ihn vom ersten Tag an wie einen Sohn behandelte, die wertvollsten Küchenkniffe lernte, während der charismatische Riccardo den stets vollen Gastsaal auf seine unnachahmliche Art führte und vor allem bei vielen seiner weiblichen Stammkunden einen festen Platz in deren Herzen erobern konnte. Das Bild, welches sich Carlo Canova in der nach frischen Kräutern, gekochter Polenta, Muschelfleisch und Meeresfrüchte duftenden Küche bietet, scheint surreal. Riccardos Augen sind so weit nach hinten verdreht, dass nur mehr das Weiße der Augäpfel zu sehen ist. Er liegt ausgestreckt zwischen Herd und dem mit Kupfertöpfen vollgeräumten Regal auf dem Rücken. Seine Mundwinkel sind mit rosa Schaum verklebt. Sein Gesicht ist verzerrt. Beide Arme hat er im Todeskampf um Tanja geschlungen, die wiederum mit dem Gesicht nach unten fest an seine Brust gepresst ruht. Canova blickt zwischen Panya, die mit beiden Händen vor dem Mund lautlos schluchzt, und der bizarren Pieta eines toten Wirtspaares hin und her. Der Schock blockiert Canovas Gedankengänge, und als er erschüttert in die Hocke geht, um die beiden Toten näher zu inspizieren, dringt aus Tanjas Mund ein leises Stöhnen, welches ihn erschrocken zurückfahren lässt. Er stolpert gegen das Topfregal und stößt sich den Ellenbogen an der verchromten Herdkante seiner ehemaligen Wirkungsstätte, wo er die echte venezianische Küche von der Pike auf erlernen durfte und wo er sich mehr als einmal seine unerfahrenen Finger unter dem achtsamen Blick der Küchenchefin verbrannte. Wie ein Stromstoß zuckt der Schmerz durch seinen Nervus ulnaris. »Sie lebt!« schreit er in Richtung Panya, während er Tanja von Ricardo herunterrollt und sie aus der Enge der Küche in den leeren Gastraum schleift, um sie in eine stabile Seitenlage zu betten, bevor er die Nummer des Notrufes in sein Handy hämmert. 10 Minuten später sitzt Ispettore Canova an der Seite von Tanjas Bahre, während sie mit dem Ambulanzboot in Rekordzeit über den großen Kanal in Richtung Ospedale am Campo Sanipolo brettert. Eine durchsichtige Sauerstoffmaske bedeckt das Gesicht von Tanja. Ihr Arm hängt schlaff herunter. Der Schlauch der Kanüle in ihrem Unterarm pendelt mit dem Schlag der Wellen. Die durchdringende Sirene des Einsatzfahrzeuges schrillt in seinen Ohren. Sanft streicht Canova eine verklebte Haarsträhne aus Tanjas Gesicht. Zum 2. Mal an diesem Tag fühlt er sich wie der antike Fährmann Charon. Er umschließt mit beiden Händen Tanjas schlaffe Hand, während der Sanitäter mit einem Stethoskop ihren unregelmäßigen Pulsschlag überwacht und sendet eines seiner seltenen Stoßgebete zum Himmel, in denen er alle venezianischen Heiligen von Abonal bis Zacharias anruft, die ihm gerade einfallen. Erst als man Canova in der Notaufnahme des Ospedale trotz seiner Polizeimarke freundlich, aber bestimmt hinauskomplimentiert, ist er wieder halbwegs in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. Nachdem er Kommissario Messina telefonisch über Tanjas Zustand informiert hat, der sich in der Zwischenzeit persönlich am Tatort um den Fall kümmert, er kannte das Wirtspaar seit frühester Kindheit und war mit Ricardo sogar gemeinsam zur Schule gegangen, setzt sich der Ispettore mit einem Becher Automatenkaffee, der an Scheußlichkeit nicht zu überbieten ist, in den stickigen Warteraum und beginnt, die Ereignisse des heutigen Tages zu rekapitulieren. Unruhig lässt er seinen Blick auf dem zum Rio dei Medicante hin geöffneten Fenster über die gegenüberliegende Werft und die ohne Unterlass passierenden Taxi- und Lastenboote schweifen. Er inhaliert das salzig-schwüle Mittagsaroma der venezianischen Lagune, welches mit jedem Atemzug aus den hintersten Ecken seines Verstandes scheinbar längst vergessene Erinnerungsfetzen aus seinem vorigen Leben evoziert. Trotz nie abzureißender Gästeströme und der damit einhergehenden Hektik in der dampfenden Küche liebte er die Arbeit am Herd. Und Tanja, die sein naturgegebenes Talent in Sachen Küchenfertigkeit von Anfang an erkannte, gab ihm nicht nur wertvolle Tipps, sondern verriet ihm, natürlich unter dem strengen Siegel der Verschwiegenheit, nach und nach all ihre Rezepte, die von Generation zu Generation nur mündlich weitergegeben wurden. Außer jenes ihrem im ganzen Veneto berühmten Baccala, der in den einschlägigen Magazinen und sogar im nationalen TV gewürdigt worden war und der ihr kleines Lokal in den italienischen Gastrohimmel katapultiert hatte. Der Baccala mit seiner seidigen Konsistenz und seinem unnachahmlichen Geschmack wurde immer in Abwesenheit der Küchenmannschaft von ihr eigenhändig, ganz klassisch, mit dem Holzlöffel geschlagen. Da ließ sich die rührige Tanja nicht in ihre Karten blicken. Nur Ricardo durfte während der Herstellung die Küche betreten. Selbst als ihr ein Gourmet-Magazin aus Übersee einen ansehnlichen Betrag für ihre Rezeptur bot, blieb sie stur. Einer Aufnahme als erstes weibliches Mitglied in die Loge der Stockfischbruderschaft erteilte sie lachend eine Absage. Gegen ihren Spitznamen Signora Bacala, wie sie von ihren treuen Stammgästen genannt wurde, war sie allerdings machtlos. Zwar wurden die Rezepte der auf der Speisekarte im Albarco für die strengen Beamten des Marktamts in einer plastikeingeschweißten Tabelle aufgelistet, doch die wichtigen Ingredienzen, die für den letzten Schliff der Gerichte sorgten, waren nirgendwo vermerkt. Die befanden sich einzig in Tanjas Kopf. Umso geehrter fühlte sich der junge Canova, als die Chefin ihre Geheimnisse mit ihm teilte. Während Signora Bacala in der kleinen Küche für Gaumenfreuden sorgte, hatte Riccardo hingegen alle Hände voll zu tun, um den Sala mit seiner ganzen Hingabe zu bespielen. Und er tauchte nur in der Küche auf, wenn er Spezialwünsche von Stammgästen an Canova oder Tanja weitergab. Tanja wusste von den vielen Verehrerinnen, die das Albarco wegen Riccardo regelmäßig besuchten. Und sie wusste auch von seinen kleinen Geheimnissen, da in Venedig kein Geheimnis lange eines blieb. Doch sie wusste auch, dass Riccardo und sie für die Ewigkeit bestimmt waren und echte Liebe in ihrem altmodischen venezianischen Weltbild weitaus höher stand als ein kleiner Seitensprung mit einer verwitweten Dottoressa aus Canareggio oder ein Geplänkel mit der sizilianischen Gemüsehändlerin vom Lido. Auch Tanja war keine Frau von Traurigkeit, doch war sie mit ihren Liebschaften weitaus diskreter als Riccardo umgegangen. Und die wenigen Fehltritte, die sie an einer Hand abzählen konnte, fanden immer auf der Terraferma und nie in Venedig statt. So wie es in Venedig nicht gut um Geheimnisse bestellt war, so war die Beziehung zwischen Tanja und Riccardo natürlich auch in der Küche des Albarco ein offenes Geheimnis. Mit zunehmendem Alter hatte Riccardo nicht nur wegen seiner immer schlimmer werdenden Gichtanfälle seine außerehelichen Abenteuer eingestellt. Auch die Libido der mit ihm älter gewordenen Damen hatte nachgelassen und Riccardo mutierte mit jedem Jahresring zu einem noch vorbildlicheren Ehemann. In den letzten Jahren verbrachte das Wirtspaar die wenigen gemeinsamen freien Tage mit einer gut gekühlten Flasche selbstgekeltertem Wein und einem von Tanja sorgfältig komponierten Picknickkorb auf ihrem kleinen Motorboot, wo sie in den entlegensten Winkeln der Lagune vor Anker gingen. An Tagen wie diesen war Panja die alleinige Küchenchefin und die Gäste mussten mit dem jungen Carlo anstatt mit Riccardo Vorlieb nehmen. Sowohl auf Panja als auch auf Carlo, der mittlerweile schon mehrere Jahre im Albarco arbeitete, war Verlass. Und so wussten die beiden ihr Lebenswerk in guten Händen. Ispettore? Ispettore! Der tief in seinen Erinnerungen versunkene Canova wird von einer maskierten Krankenschwester mit mandelförmigen Augen sanft an der Schulter gerüttelt. Sie ist jetzt wach. Sie können kurz zu ihr rein. Canova stellt den halbvollen Plastikbecher auf dem Fensterbrett ab und folgt der Schwester über den endlos langen Korridor, in dem der intensive Geruch von gedünstetem Gemüse und fader Krankenhauskost fast greifbar in der schwülen Luft hängt. Tanja, die nun wieder etwas mehr Farbe auf ihren Wangen hat, ist mit Schläuchen und Kabeln an verschiedene lebenserhaltende Maschinen angeschlossen, die in regelmäßigen Abständen zischen, piepen und brummen. Sie sieht Canova an und es dauert einige Zeit, bis ihre Augen fokussieren und sie ihn zu erkennen scheint. Er drückt sanft ihre Hand und verbirgt seinen Schmerz hinter einem verzerrten Grinsen. Tanja versucht zu sprechen, doch die Anstrengung ist zu groß und so schüttelt sie nur den Kopf und schließt wieder ihre Augen. Canova schiebt mit einem Bein den Plastikhocker vom Fußende des Bettes zu sich heran und setzt sich, ohne dabei die Hand von Tanja loszulassen. Die Zeit verschwimmt im metronomartigen Rhythmus der blinkenden und kurvenzeichnenden medizinischen Geräte, die dafür sorgen, dass sich Tanjas Brustkorb regelmäßig hebt und senkt. Irgendwann, Canova weiß nicht, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist, erscheint Kommissario Oreste Messina, der ihn mit einem Nicken in Richtung Tür auffordert, ihm auf den Gang zu folgen. Dottoressa Bubacca wartet unten in der Prosektur auf uns. Ich dachte, dich würde interessieren, was sie uns zu sagen hat. Mit einer Handbewegung bedeutet Messina, dass der Ispettore ihn begleiten soll. Canova schaudert. Er hasst die nach Tod und Vergänglichkeit stinkenden Räume der pathologischen Abteilung, ist aber zu müde, um zu widersprechen. Außerdem ist er neugierig, was die Dottoressa herausgefunden hat. Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Vergiftung durch Domoinsäure, hervorgerufen durch Algenverzehr, handelt. Dottoressa Bubacca kommt gleich zur Sache, während sie in der Mundhöhle von Signora Volpe mit einem Spatel zugange ist. Canova hat die Hand vor Nase und Mund gepresst und atmet ganz flach. Tja, dass Signora Bacala noch am Leben ist, grenzt eigentlich an ein Wunder. Ohne den Kopf zu heben, ganz versunken in ihre Arbeit, nimmt sie eine Gewebeprobe aus der Mundhöhle von Signora Volpe. Messina bedeckt das Gesicht des toten Riccardo mit einem Leichentuch. Wie sicher? Messina blickt der Dottoressa über die Schulter. Wie gesagt, ziemlich sicher. Den exakten Todeszeitpunkt und alles Weitere kann ich erst nach der Autopsie sagen. Aber die Blutproben sind ziemlich eindeutig. Das Ospedale ist für Vergiftungen dieser Art jedoch nicht ausgestattet. Der Oberarzt hat gerade veranlasst, dass Tanja aufs Festland überstellt wird. Als die Dottoressa ihre Skalpelle und Knochensägen sorgfältig neben den Seziertischen ausbreitet, verschwinden die beiden. Grußlos. Zum dritten Male ist der Ispettore heute als Fährmann Charon unterwegs, als er die auf einer Trage festgeschnallte Tanja bei der Überstellungsfahrt mit dem Ambulanzboot begleitet. Kurz bevor sie mit dem Rettungsboot in den Rio Novo vor der Piazzale Roma einbiegen, von wo Tanja mit einem Rettungsauto nach Mestre gebracht werden soll, schlägt sie die Augen auf. Sie versucht zu sprechen, doch aus ihrem Mund kommt nur ein gurgelnder Laut, bevor sie wieder das Bewusstsein verliert. Er muss die Tränen unterdrücken, als die beiden Sanitäter mit der Trage zu dem wartenden Rettungsauto hasten, welches Tanja über die Ponte della Libertà aufs Festland bringen soll. Das schrille Folgetonhorn ist immer noch über der Lagune zu hören, als sich Ispettore Canova mit gesenktem Blick auf den Weg in die nur ein paar Meter entfernte Questura hinter dem Parkhaus an der Piazzale Roma aufmacht. In der Questura sitzt Canova mit seinem Kopf in die Hände gestützt an seinem Schreibtisch, von wo er die hässliche Rückseite der Serenissima entlang der stets nach Pisse und Müll stinkenden Fondamenta Santa Chiara überblicken kann. Er kann nicht glauben, dass Tanja, die jede Pflanze und jedes Tier in der Lagune, egal ob zu Wasser oder zu Land, von Kindheit an kennt, toxische Blaualgen verzehrt haben soll, die sich aufgrund der immer regelmäßiger ausufernden Wetterkapriolen in den letzten Jahren an einigen wenigen exponierten Stellen der Lagune zwischen Mestre und Marghera massiv vermehrten. Selbst die zwar invasive, aber wohlschmeckende Blaukrabbenart, die in den letzten Jahren die obere Adria überschwemmte und mittlerweile in fast jedem venezianischen Restaurante angeboten wird, war ein absolutes No-Go auf der konservativen Speisekarte des Albarco. Er lässt den Blick über seinen Schreibtisch schweifen und entdeckt in seinem Posteingang zwischen einem internen Rundschreiben über den Umgang mit den immer dreister agierenden Kinderbanden und einem Anmeldeformular für das Vogalonga-Ruderteam der Carabinieri einen Briefumschlag, der persönlich an ihn adressiert ist. Gestempelt war der Umschlag mit dem gestrigen Datum und Canova wunderte sich, dass das Schreiben bereits in seiner Post zu finden war. Wenn man bedenkt, dass die italienische Post manchmal Wochen benötigt, um Postsendungen zwischen Nachbargemeinden, die in Sichtweite voneinander liegen, zuzustellen. Caro, ich schreibe dir diese Zeilen, weil ich weiß, dass du mich verstehen wirst. Tanja war die einzige, die Canova bei seinem verhassten, aus Kindheitstagen stammenden Spitznamen nennen durfte. Du hast über die Jahre hinweg unsere turbulente Beziehung mit allen Hochs und Tiefs aus erster Hand mitbekommen und hast dich immer an den venezianischen Ehrenkodex gehalten. Was in der Lagune passiert, bleibt in der Lagune. Seit deinem ersten Tag in unserer Küche warst du wie ein Sohn für mich. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du nie unser Privatleben nach außen getragen hast. Doch ich schweife ab. Ich habe Ricardo im Laufe der Jahre all seine Liebschaften verziehen und ich habe lange bei seiner vermeintlich heimlichen Relazione amorosa mit Signora Volpe beide Augen zugedrückt. Früher oder später hätte er diese aufgetakelte Matrone wieder in den Wind geschickt, wie er es mit all seinen Liebschaften gemacht hat. Gestern habe ich allerdings durch einen dummen Zufall erfahren, dass diese Strega Rossi ihn bereits so weit eingewickelt hatte, dass ihr der gutmütige Cretino mein Baccala-Rezept für ihr neues Lokal abluchsen sollte. Dass ich das niemals durchgehen lassen kann, verstehst du sicher. Wenn du diese Zeilen liest, dann haben die beiden bereits gemeinsam mit mir Tartufi di Mare im Algenbett verkostet. Eine neue Kreation, welche ich eigentlich der Volpe als Einstandsgeschenk für ihre Neueröffnung versprochen und beiden heute in einer leicht abgewandelten Version kredenzt habe. Ich bin diese nie enden wollende Schmierenkomödie unendlich leid. Und so bleibt mir wenigstens die Gewissheit, dass ich den Zeitpunkt unserer gemeinsamen Verabschiedung ins Elysium selber bestimmen kann. Ricardo und ich hatten sowieso immer Angst vor dem Alleinsein, wenn einer von uns den Weg in die Ewigkeit antreten muss. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Verzeih mir und fühl dich umarmt. Saluti, Tanja. Anstatt eines PS hatte Tanja kommentarlos die Ingredienzen für ihr stets wohlbehütetes Baccala-Rezept notiert. Canova überfliegt noch einmal das von Tanja niedergeschriebene Rezept, prägt sich jede einzelne Zutat ein und zerreißt anschließend den Brief sorgfältig in kleine Fetzen, die er aus seinem Fenster über den darunterliegenden Kanal wirft. Wie Schmetterlinge flattern die Papierstücke durch die schwüle Luft, bevor sie auf dem Wasser treibend von der Strömung in alle Richtungen der Lagune davonschwimmen. Von Porto di Marghera erschallt das Signalhorn eines Kreuzfahrtschiffes und lässt das ganze Gebäude für einen Moment erzittern. Die untergehende Sonne über den Industrieanlagen von Marghera taucht die Fassaden entlang der verdreckten Fundamenta Santa Chiara für einen Moment in goldenes Licht. Canova setzt sich an den Bildschirm und klopft mit beiden Zeigefingern seinen Bericht in die Tastatur, indem er Tanjas Brief mit keinem einzigen Wort erwähnt. 2 Stunden später erhält der Ispettore einen Anruf aus Mestre, dass die Patientin noch auf dem Weg ins Ospedale aufgrund multiplen Organversagens verschieden war. Canova hängt seine Kappe auf den Kleiderständer, wechselt von seiner durchgeschwitzten Uniform in die Shorts und das blau-weiß gestreifte T-Shirt, die in seinem Spind hängen, bevor er sich auf den Weg zu seinem Boot an der Rückseite der Questura macht. Auf seiner Fahrt an die südliche Spitze von Pellestrina, wo es dem warmen Scirocco-Wind endlich gelingt, die schwüle Luft in den Norden der Lagune zu vertreiben, wird ihm bewusst, dass er nun der Einzige in Venedig und auf der ganzen Welt ist, der Tanjas Rezeptur für ihren Baccala kennt. Und er weiß auch, dass er dieses Geheimnis mit niemandem teilen wird. Falls er allerdings einmal wieder in seinen alten Beruf als Koch zurückkehren möchte, hätte er ein solides kulinarisches Argument. Er weiß auch, dass außer ihm niemand den wahren Grund für das Hinscheiden von Tanja, Ricardo und Signora Volpe kennt. Und Carlo Canova spürt auch keine Ambitionen, dies zu ändern. Zum letzten Mal an diesem Tag fühlt er sich wie Charon, als er mit seinen beiden Geheimnissen über die vom Mond erhellte Lagune in Richtung seines schwimmenden Refugios steuert. Er wird heute auf der Liege im Freien schlafen und er freut sich schon auf das nächtliche Bad in der Lagune und auf die ohrenbetäubende Stille unter dem Sternenhimmel der Laguna Sud. Venezia Nuova Morgenausgabe. Schock in Rialto. Eine weitere venezianische Institution hat für immer geschlossen. Die langjährigen Betreiber der Osteria al Barco, Tanja und Ricardo, sowie die Neogastronomin Signora Volpe verscheiden nach Genuss eines toxischen Fischgerichts. Corriere della Sera. Gift in der Lagune. Drei Venezianer nach irrtümlichem Verzehr von Blaualgen tot. Der Klimawandel hat Venedig fest im Griff. Il Gazzettino. Gastronomen-Ehepaar und Lokalkritikerin sterben an Fischvergiftung. Wie verseucht ist die venezianische Lagune? Il Piccolo. Ganz Venedig in Angst. Toxische Algen breiten sich in der Lagune aus.
Stimme Barbara Kodelka, Tontechnik Michael Novi.